Moin und herzlich willkommen beim üblichen Intro des Search Effect Podcasts mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber Yannick Schubert. Moin.
Moin, endlich wieder das Alte. Ne?
Ja, war doch ein bisschen gekürzt, glaube ich. Sonst war da noch irgendwas mit deinem SEO-Podcast oder so mit drin.
Ja,
ne?
Das kann sein.
Aber heute ist alles ein bisschen anders. Eigentlich wollten wir über KI sprechen, wie man in LLMs und AI-Overviews und sowas rankt. Und das werden wir auch noch. Aber ich bin ehrlich, ich habe heute verschlafen, einen Termin vergessen, konnte mich nicht vorbereiten und Yannick hat nachher auch noch einen Termin. Und deshalb haben wir ein anderes Thema, das nicht so sehr in die Länge geht, weil wir wollen es natürlich mit der KI ordentlich machen und nicht mal eben in einer halben Stunde. Aber wir haben ein anderes tolles Thema, über das wir sprechen wollen, nämlich, und das schließt so ein bisschen an das Thema der KI an, weil wir ja oft sagen, dass Qualität immer wichtiger wird. Und genau darüber wollen wir reden, nämlich mal ganz konkret, woran man eigentlich erkennen kann, dass Content, dass Inhalte hochwertig sind. Weil wir ja so oft drüber sprechen, du musst hochwertige Inhalte erstellen, die müssen qualitativ toll sein. Aber was heißt denn dieses theoretische Gebrabbel da eigentlich?
Und es gibt ja Faktoren. In der letzten Zeit haben wir es öfter gesagt mit hochwertig und qualitativ hochwertig.
Ne? Haben wir viel das Buzzword reingeworfen, aber es gibt ja auch Faktoren, an denen man das festmachen kann und Wege, wie man Content zu hochwertigem Content machen kann. Und da haben wir uns mal eine Liste aufgearbeitet mit Punkten, die da relevant sind. Und wir fangen da an, wo eigentlich auch die Inhalte anfangen, ne? Beim Intro. Da geht es nämlich eigentlich schon los. Bei der Anleitung, und das übernehme ich einfach mal, weil ich Einleitungen so gerne mag. Und damit steht und fällt ja der ganze Inhalt eigentlich. Weil wenn die nicht gut ist, dann liest auch keiner den Rest. Und ja, nicht jeder liest eine Einleitung, aber jeder überfliegt sie so ein bisschen. Und wenn die dann nicht passt zu dem, was du in der Überschrift versprichst, zu dem, was in den SERPs versprochen wurde, in Form von deinem Title Tag und deiner Description, wenn das nicht passt zu der Suche des Nutzers, dann verlierst du schon direkt dort deinen Leser. Und die hochwertig zu machen, heißt nicht, sie möglichst ausführlich und lang zu machen, sondern eher, würde ich sagen, in der Einleitung ist kurz hochwertig. Kurz auf den Punkt kommen, wo bist du, warum bist du hier, warum sollte man hier lesen und nicht woanders, was qualifiziert dich als Schreiber dieses Inhalts, da Hinweise zu geben, Tipps, Lösungen zu bieten, also dieses klassische, ich habe 20 Cookie-Plugins getestet und kann dir und möchte dir die Vorteile dieses einen zeigen oder sowas, statt einfach nur zu schreiben, hier ist ein Vergleich von 5 Stück, das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied, aber trotzdem geht es eigentlich nur drum, da Expertise zu zeigen, worum es geht, was man findet und wenn man ein emotionales Thema hat, auch emotional abzuholen. Also wenn jemand in einer Angstsituation ist und was googelt, da dann auch abzuholen und zu sagen, ey, kenne ich oder ich hatte diese Situation auch schon und sowas. Und dann kurz halten und schon hast du eigentlich ein hochwertiges Intro, oder?
Genau, und was ich halt mittlerweile fast immer mache, ist so eine TLDR-Box oder ein Element, es muss auch keine Box sein, es kann auch nur ein kurzer Abschnitt sein mit den wirklich, und das ist auch gut für LLMs, das greifen wir schon so ein bisschen vor, für nicht nur für LLMs, auch für die AI-Overviews bei Google, ist es halt super, wenn du solches, so ein Key-Takeaway-Element hast, dass du wirklich sagst, direkt nach dem Intro oder im Intro auch, kann man ja auch einbauen, dass man sagt, das sind die wichtigsten Kernaussage, die wichtigsten Aspekte des kompletten Ratgebers. So machst du XY Schritt für Schritt und dann kurz schon mal genannt, wie man es prinzipiell macht oder worauf man prinzipiell bei diesem Thema achten muss, sodass man praktisch das haben wir auch schon immer mal wieder in der Vergangenheit gesagt, so die wichtigsten Infos direkt schon vorweg mitgibt. So umgekehrte Pyramide haben wir schon dazu gesagt, ne, kommt aus dem Journalismus. Und das hat schon vor 2-3 Jahren bei meinen Projekten und auch da, wo ich noch in-house als SEO gearbeitet habe, hat das auch schon so gut funktioniert, wo wir einen gewissen Beitrag erstmal ganz normal geschrieben haben. Dann haben wir nach ein paar Monaten gemerkt, rankt nicht so gut, performt nicht so geil. Dann haben wir so eine TLDR-Box eingebaut, so ein Key-Takeaways und haben halt wirklich gesagt, für die Ungeduldigen, das Beispiel hatte ich vor einigen Dutzenden Folgen schon mal gebracht, und haben dann wirklich die wichtigste Frage beantwortet, was ich glaube, das ging um Hundeschulen. Was kostet eine Hundeschule? Grob, allgemein gesprochen. Kommt natürlich immer drauf an, in welcher Region und so weiter. Und haben da die wichtigsten Aspekte genannt, an welchen Faktoren sich praktisch der Preis oder die Kosten einer Hundeschule orientiert, wo es zu Unterschieden kommt, egal ob das jetzt in Bayern oder in Baden-Württemberg ist. Und diese Box haben oder diesen Abschnitt haben wir ganz am Anfang eingefügt und das hat dafür gesorgt, dass wir nach wenigen Wochen, ich glaube nach 1-2 Wochen sogar schon, waren wir dann auf Platz 1 und die Klicks sind echt stark marschiert, die Impressions sowieso, der Traffic und tatsächlich haben wir im zweiten Schritt nichts anderes gemacht, als diesen Abschnitt oben eingebaut. Wir haben sonst alles gleich gelassen. Wir haben keine interne Verlinkung irgendwie auf anderen Beiträgen hinzugefügt. Wir haben keine zusätzlichen Überschriften hinzugefügt, keine Metadaten irgendwie nochmal optimiert angepasst. Wir haben nur diesen Abschnitt neu hinzugefügt, wo wir nochmal das Wichtigste vorangestellt haben.
Und das gliedert sich ja auch einen weiteren wichtigen Punkt für hochwertigen Content, nämlich grundsätzlich die Strukturierung. Und das gehört ja definitiv zur Struktur dazu, dass man auch gleich am Anfang schon die Antwort und Lösung bietet. Und wir sagen das häufiger, wir sagen das auch hier nochmal, es ist gut, die Lösung gleich zu bieten. Es geht nicht darum, den Leser erst irgendwie zu fesseln, er muss erst 1000 Wörter lesen, bevor er die Antwort auf eine Frage bekommt, die man eigentlich mit Ja oder Nein beantworten kann. Kann mein Hund Karotten essen? Ja. So, eigentlich schon, oder? Ich weiß es nicht, aber ich fütter hier meinen Patenhund, den ich hier immer mal wieder habe, immer mal wieder mit Karotten. Ich hoffe, der lebt noch.
Ja, der müsste noch leben, ja.
Da muss man nicht erst eine Abhandlung über die Historie der Evolution von Hundemägen schreiben, bis man da die Lösung bietet, sondern schreibt für die Leute, die keinen Bock haben, viel zu lesen, schreibt die Lösung rein. Das ist genau das, was Yannick sagt mit so einer TLDR-Box oder Zusammenfassungsbox, wie auch immer wir sie nennen. Und achte da generell einfach in deinem Inhalt auf eine gute Struktur. Nicht nur, dass du gleich am Anfang die Lösung bietest, sondern dass du dann auch zum einen mit Überschriften natürlich ordentlich strukturierst, thematisch strukturierst, das ist ja sehr offensichtlich, aber auch bei der Reihenfolge dieser Überschriften und dadurch die Reihenfolge dieser Themen nicht unbedingt so das aufbaust, ja, wie jetzt übertrieben gesagt, erstmal dann zu erklären, ja, wie sind Hundemägen aufgebaut oder wie sind denn Karotten gewachsen und da sind Pestizide, keine Ahnung, ist jetzt übertrieben gesagt, sondern die wichtigsten Überschriften, die wichtigsten Themen und Teilabschnitte, die interessant sind, die sollten dann auch möglichst weit oben sein und möglichst auffällig sein und nicht erst, ich meine, klar, Storytelling ist super, aber Storytelling muss auch gut sein und nicht immer wollen wir eine ganze Story erzählen, um eine Lösung zu bieten.
Ja.
Man sollte auch auf den Punkt kommen.
Ja, und bei komplexeren Themen musst du ja nicht alles oben nennen, ne? Das wirst du gar nicht können, weil dann wird die Einleitung oder diese TLDR-Box wird dann der halbe Content lang. Also du musst wirklich die allerwichtigsten Key-Takeaways, also selbst wenn derjenige alles vergisst und den Content gar nicht, den Inhalt gar nicht richtig gelesen hat, die wichtigsten Punkte, was muss er unbedingt aus diesem Beitrag mitnehmen? Und das muss nicht alles sein, dass das wichtig ist, aber die allerwichtigsten Punkte. Wenn du wirklich ein komplexes Thema hast, was sehr umfassend ist, oder wenn du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hast mit 15 Schritten oder so, ne, wenn die sehr, sehr umfangreich ist, dann nimm die wichtigsten Aspekte raus. Worauf muss ich unbedingt achten? Wie ist das prinzipielle Vorgehen bei dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung. Aber du musst jetzt nicht alle 15 Schritte schon mal genannt haben. Das muss nicht sein. Aber die allerwichtigsten Aspekte, die allerwichtigsten Infos schon mal platzieren, damit eben die sich schon mal ins Gedächtnis einbrennen, weil das wird auch lustigerweise auch das restliche Lesen beeinflussen. Weil wenn die Informationen schon im Kopf schon direkt verarbeitet und verankert sind, dann wird das Lesen des übrigen Beitrags auch indirekt beeinflussen, kognitiv.
Und um das zu machen, musst du natürlich deine Zielgruppe verstehen, kennen, wissen, wer liest hier und nicht nur so ein klassisches Denken haben, so meine Zielgruppe sind XY-Leute, sondern individuell auch mal denken, mit einer Person zu sprechen und so auch zu schreiben. Und das ist auch ein weiterer Punkt, finde ich, der Content hochwertig macht, ist, dass man die Ansprache richtig macht von der Zielgruppe. Also da rede ich jetzt nicht nur von sowas wie sprichst du mit du oder sie an, aber auch das kann schon Einfluss haben. Wenn du ein medizinisches Thema hast und du machst Case Studies und willst Doktoren ansprechen, dann fühlen die sich wahrscheinlich wohler, wenn man sie mit sie anspricht, würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Wenn du aber über 17 Sportübungen sprichst, die man als Jugendlicher machen kann, dann schreibst du vielleicht besser nicht mit sie, sondern mit du rein und hast auch generell eine andere Art des Schreibens, eine lockere, umgangssprachliche, im Gegensatz zu, wenn du zu Ärzten sprichst, eine sehr fachliche, eine sehr wahrscheinlich auch schwierig zu lesende für normale Menschen. Das ist ganz wichtig, dass du da die richtige Ansprache findest und die richtigen Worte findest und dann auch überlegst, muss ich hier mit Fachwörtern um mich werfen oder umgehe ich diese Fachwörter lieber? Und in den meisten Fällen umgeht man Fachwörter lieber, weil man möchte ja jeden erreichen und sich nicht einfach nur cool darstellen, weil man selber die Fachwörter kennt. Und so schaffst du dann den Rapport mit dem Leser und das ist ja genau das, was du möchtest.
Ja, ja und was eng damit in Verknüpfung steht oder in Verbindung steht mit der Ansprache ist, also Ansprache ist nicht nur du, sie, ne, wirklich die eigentliche Ansprache, sondern auch, wie baue ich den Inhalt auf? Stütze ich das mit Zahlen, Daten, Fakten? Bringe ich eigene Praxisbeispiele verstärkt rein? Wenn du jetzt eine sehr, sehr spezielle Zielgruppe hast, was so wissenschaftlich angeht oder gerade im medizinischen Bereich, was du jetzt angesprochen hattest, da ist es wahrscheinlich auch gut, wenn man dann wirklich mit harten Daten kommt, mit irgendwelchen Studien, Statistiken, wo man dann praktisch nochmal die einzelnen Abschnitte oder Aussagen untermauern kann. Und das gehört nämlich auch zur gezielten Ansprache. Ne? Was will die Zielgruppe wirklich? Welche Lösungen braucht sie eigentlich? Was sind die Emotionen in dem jeweiligen Status quo, mit dem der Leser praktisch die Suche startet oder den Content liest und eben dann auch die gezielte Ansprache vorzunehmen, weil du genau weißt, okay, was möchte der denn eigentlich haben? Ne? Braucht er jetzt eine schnelle Erklärung, wie er XY lösen kann oder möchte der jetzt umfassend aufgeklärt werden, was XY ist oder so? Ne? Das gehört ja auch zur Ansprache. Einfach wirklich dir Gedanken machen, was sind die Anforderungen, was sind die Emotionen und die Wünsche, die Bedürfnisse der Zielgruppe und wie kann ich die mit den Inhalten ansprechen. Und das geht schon für mich auch über diese bloße Ansprache mit per du oder per sie raus.
Ja, voll. Das war auch nur ein Teil des Beispiels. Ja, ja. Und was du ansprichst, führt dann ja auch wieder zum nächsten Punkt, nämlich wie man wirklich schreibt. Also diese klassischen kurzen Absätze, kurze Sätze. Und das ist in den meisten Fällen, denke ich, der richtige Weg. Es gibt natürlich Ausnahmen von der Regel, aber die Texte eher kurz zu halten und dann auch locker und fluffig, sage ich immer, dass da ein bisschen Luft dazwischen ist, dass das Auge sich gut festhalten kann. Und dazu gehört dann tatsächlich auch die, nicht nur Formatierung des Textes, sondern auch Gestaltung in Form von, wie breit fließt dieser Text über den Bildschirm. Wir kennen das noch vor 5, 6, 7 Jahren war es normal, dass man 1000, 1200 Pixel Breite hatte für Fließtexte in Blogs. Mittlerweile wird es immer schmaler und tendiert Richtung 800 oder manchmal sogar 600 Pixel Breite, weil es für die meisten Menschen viel einfacher ist, von dem Ende einer Zeile zum Anfang der nächsten Zeile zu springen mit dem Auge, wenn das beides natürlich nicht so weit auseinander ist. Ist ja logisch. Nicht ohne Grund ist in Zeitungen, wenn du eine Zeitung anguckst, nie von komplett dem linken Rand bis zum rechten Rand ein Text, sondern das ist in 5, 6, 7, 8 kleine Spalten eingeteilt, obwohl man das auch über die ganze Breite hätte schreiben können. Das ist ja nicht ohne Grund so. Und am Bildschirm haben wir es sogar noch schwieriger, da folgen wir nicht mit dem Finger vielleicht noch einer Zeile, wie man das gerne mal bei einer Zeitung macht. Dadurch ist auch diese reine wirklich Gestaltung des Webdesign dahinter sehr, sehr relevant. Und da sind dann auch Sachen mit drin wie die Zeilenhöhe. Wie dicht sind die Zeilen aneinander? Sind zwischen Zeilenumbrüchen und Absätzen Unterschiede in der Höhe? Und da sollten Unterschiede in der Höhe sein. Ein Absatz sollte einen größeren Abstand haben als ein reiner Zeilenumbruch. Und diese Sachen spielen alle mit rein, dass zwar die Qualität des Inhalts selber nicht steigt, aber die Konsumierbarkeit, die Nutzererfahrung steigt. Und ich finde, das hängt auch definitiv mit der Qualität dann des Inhalts zusammen.
Definitiv. Ja, es sorgt halt auch dafür, dass die UX einfach auch sich verbessert. Ne? Ich kann den Content besser erfassen, ich kann ihn besser überblicken und finde ich, hängt auch mit dem nächsten Punkt zusammen, weil wenn ich mir Gedanken mache, okay, wie ist die Lesbarkeit gut, ne? Schreibe ich kurze, klare Absätze, einfache Formulierungen, ich gebe ganz klare Antworten ohne großartige Umschweife, dann fällt auch sowas wie Keyword-Stuffing raus, weil dann versucht man nicht krampfhaft irgendwelche Keywords in die Absätze reinzupfriemeln, dann noch jetzt einen Satz mit, wo Projektmanagement drin steht und jetzt noch einen Satz, wo Anleitung mit drin ist oder sonst was oder Vergleich oder so, ne, sondern dass man guckt, es muss eine natürliche Sprache sein. Keyword-Einsatz ist ja immer noch wichtig. Ich habe in Klammer bei unseren Folgennotizen geschrieben, ja, immer noch. Natürlich, es braucht immer noch einen guten Keyword-Einsatz. Ne? Ich muss gucken, ist der in den Metadaten vertreten? Ist der in der H1? Sind mindestens eine H2? Habe ich noch Synonyme?
Am Bitte? Anfang. Am Anfang.
Genau, in den ersten 100 bis 150 Wörtern am besten, habe ich relevante verwandte Begriffe abgedeckt, also LSI-Keywords sagt man da so, Latent Semantic Indexed Keywords, also so Begriffe, die semantisch mit dem Hauptkeyword zusammenhängen, weil das einfach dafür sorgt, dass auch die ganzen Suchmaschinen und vor allem auch jetzt ChatGPT und Co. Die Relevanz besser bewerten können oder den Content für relevanter halten zum jeweiligen Prompt oder zur jeweiligen Suchanfrage in Google. Und das ist natürlich definitiv der Fall, dass wenn du geeignete, verwandte Begriffe nennst im Content, dass Google der Meinung ist, okay, der deckt das Thema richtig gut ab. Also ist der möglichst relevant, weil wenn ich, ne, wenn es darum geht, ich soll jetzt Pizza, ne, was macht eine gute Pizza aus? Ja, dann brauche ich sowas wie Soße, Belag, dann muss ich vielleicht auch nennen, ja, eine richtig gute Pizza hat einen dünnen Boden, ne? Dann hast du das Wort Boden, dann.
Oder das Wort Italien muss vielleicht Italien, auch vorkommen.
Genau, wie die in Napoli, ne? Das ist ja der unter vielen Italienern kommt die beste Pizza ja aus Neapel. Und wenn du solche Begriffe oder solche Keywords dann auch nutzt, dann weiß auch Google und wissen auch die LLMs besser, okay, der oder dann können die auch die Relevanz als besser einstufen, ne? Weil dann eine gewisse Semantik hinter dem Ganzen hintersteckt. Und das ist der Fall, war schon zu Google-Zeiten so, dass man gesagt hat, man muss auch verwandte Keywords abdecken. Und ist jetzt verstärkt der Fall, ne, gerade bei den LLMs.
Sorry, da muss ich lachen, aber das war schon zu Zeiten von Google noch so, finde ich super. Es ist jetzt einfach schon, Google ist jetzt schon durch. Wir kümmern uns jetzt nur um Google, die neuen Sachen.
Ja, es gab ja lange Zeit nur Google. Du hast ja jetzt.
Ja, klar, ich weiß voll, was du meinst. Es klang nur lustig in diesem ganzen Hintergrund des LLMs und AI-Overviews. Also damals, als wir noch für Google optimiert haben.
Es verändert sich halt so schnell gerade aktuell.
Alles. Total, verändert sich auch viel. Ja,
aber das ist immer noch gleich. Natürlich ist der einzelne Keyword-Einsatz nicht mehr, vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Da kann man schon sagen, da gibt es auch Tendenzen dazu. Es gibt auch SEOs, die sagen, ja, es kommt eher auf Antworten an, nicht auf Keywords. Aber der Keyword-Einsatz ist immer noch wichtig, muss man schon dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur innerhalb von diesem einen Dokument oder dieser einen Seite dieses Inhalts, das man hat, sondern dann auch bei der internen Verlinkung. Ist ja dann auch ganz, ganz wichtig, dass man Keywords hat, wirklich harte Keywords für die Anchor-Tags und dass die dann auch nicht zu krass voneinander abweichen, wenn man auf den gleichen Inhalt verlinkt. Sodass einfach klar ist, jede Referenz, die auf eine Seite führt, sollte schon, wenn möglich, gleich sein oder sehr nah thematisch aneinander und nicht zu weit voneinander abweichen. Sonst weiß Google ja nicht mehr, worum geht's denn jetzt genau in dem Inhalt, wenn man dem Link folgt. Und auch da ist der Keyword-Einsatz definitiv noch wichtig. Gar keine Frage.
Ja. Unbedingt und interne Verlinkung allgemein, ne? Du machst den Content zugänglich, nicht nur für Crawler, sondern auch für die Nutzer, die vielleicht durch einen internen Link noch auf einen anderen Beitrag bekommen. Ich hatte das zum Beispiel jetzt im Rahmen meiner intensiven Recherche zum Thema LLM-Sichtbarkeit und so, hatte ich viele Beiträge auch von Kevin Indeck und dann war da noch was verlinkt, noch ein Artikel verlinkt, dann dachte ich, okay, den mache ich mir jetzt noch im neuen Tab auf, den lese ich auch gleich. Und wenn du dann das schaffst sogar, dass du auf derselben Seite bleibst, weil du jetzt, es war jetzt tatsächlich bei Kevin Indeck auch eine andere Studie, die er referenziert hat, na klar, dann lande ich jetzt nicht mehr bei Kevin Indeck, sondern dann gehe ich sozusagen von der Website raus, aber es gibt ja viele Fälle, wo auch die Leute dann auf weitere Beiträge stoßen, die dann auf derselben Webseite sind und so hältst du auch die Nutzer dann auf deiner Website und allgemein trotzdem ist es ein nach wie vor wichtiger On-Page-Faktor, dass du einfach für ein gutes Verlinkungsökosystem sorgst, ne? Dass die thematisch nah beieinander liegenden Beiträge gut miteinander verlinkt sind, dass deine Topic-Cluster miteinander verlinkt sind, wieder aufs Hub, auf diese Hub-Seite verweisen und die Hub-Seite wieder auf die einzelnen Cluster-Beiträge, was nach wie vor ich immer noch empfehle und wir auch nach wie vor auch ich so bei meinen Kundenprojekten weiterhin so mache. Also SEO ist nicht tot, mal davon abgesehen an der Stelle. Und dafür ist halt die interne Verlinkung auch noch sehr wichtig, weil sie immer noch ein wichtiger, sehr wichtiger Faktor ist. Und ich glaube auch, das ist jetzt eine reine Mutmaßung, ich glaube auch, dass das aber in Zukunft auch weiterhin eine Rolle für LLM spielen wird, die auch ja mittlerweile durch die REC-System oder durch den REC-Prozess auch auf Webseiten zugreifen können.
Ja, ich denke auch, dass es in die Richtung gehen wird. Was ich noch mit reinnehmen wollte, das hätte ich vorhin ansprechen sollen, als ich über das Design-Thema gesprochen habe, ist der Fokus auf die Mobilgeräte. Beziehungsweise nicht unbedingt der Fokus auf die Mobilgeräte, sondern der Fokus auf den Gerätetyp, den deine Seitenbesucher überwiegend nutzen. Wenn es natürlich jetzt alles 30% ist, wir haben 33% Desktop, Tablet und Mobile, dann muss alles natürlich gleich wichtig und gleich gut optimiert sein. Aber wenn das so ist, wie es bei vielen Seiten ist und du hast 70-80% Mobile-Traffic, dann sollte deine Website in erster Linie und dein Inhalt in erster Linie darauf ausgelegt sein. Ja, natürlich muss er auch auf Desktop funktionieren. Ich sage ja nicht, er soll nur dort funktionieren, ne? Aber der Fokus beim Design und Aufbau sollte dahin verschoben werden, wo sich deine Seitenbesucher befinden. Und das klassische Beispiel ist, wenn du super viele Besucher hast, die auf Mobilgeräten unterwegs sind, ist es vielleicht der bessere Weg, Bilder hochkant darzustellen, statt im Querformat. Je nachdem natürlich, was es für ein Bild ist. Aber meistens siehst du natürlich im Querformat lang nicht so viel auf dem Mobilgerät, weil es nicht so breit ist. Und dann wird das alles klein und dann kann es gerade noch so eine Ameise lesen, wenn sie Glück hat. Aber kein normaler Mensch mehr. Und gerade wenn du dann in die nächste Richtung geht, die wir auch als Thema und als Faktor für hochwertigen Content haben und noch Infografiken einbaust und Statistiken mit Graphen und Verläufen einbaust, dann kann man die auf Mobilgeräten nicht mehr lesen oder erkennen, weil die viel zu klein werden, wenn die im Querformat sind. Also muss man einen Weg finden, wie man das für Mobilgeräte darstellt. Und da kann man dann ja auch einen Schritt weitergehen im Content und sagen, man geht vielleicht wirklich mal in eine interaktive Richtung und macht daraus so eine Art Slideshow, wie man das aus, ich meine jetzt nicht einen Slider an sich, sondern ich meine sowas wie ein, wie die Darstellung von Stories in WhatsApp oder in Instagram. Ich meine jetzt auf keinen Fall Sliders, oh Gott, das will ich zurücknehmen. aber dass man da so interaktive Stories draus macht. Für WordPress zum Beispiel weiß ich, da gibt's extra Plugins für, wodurch man solche Stories bauen kann. Das ist dann wie in WhatsApp-Stories oder in Instagram-Stories. Du tippst rechts, um weiterzukommen, du klickst links, um zurückzukommen und hast dann Interaktion auf der Seite, du hast mal ein anderes Element. Wir haben positive Nutzersignale, aber gleichzeitig sorgt das auch dafür, dass dein Content hochwertiger wird, weil der Nutzer besser die Infos dargestellt bekommt für das Endgerät, auf dem er unterwegs ist. Statt immer nach unten zu scrollen, klickt er einfach weiter, wie er es gewohnt ist aus den ganzen Apps, die die coolen Kids heutzutage so nutzen. Und das ist ein Faktor für hochwertig.
Es lockert den Content ja auch auf. Es sorgt ja für Abwechslung, ne? Vielfalt.
Total.
Und außer nur Überschriften, Text, Bullet Points, Tabellen, hast du da mal so ein interaktives Element. Finde ich geil, die Idee.
Ja. Und das ist eben dann ganz wichtig, dass man weiß, wo sich die Leute so rumtreiben, auf welchem Gerät, ne? Weil wenn ich jetzt immer mal wieder Kunden frage, so, ah cool, das habt ihr gemacht, wie ist denn so bei euch die Benutzerverteilung, auf welchen Geräten? Ja, ich denke, die meisten sind auf Mobilgeräten. Und dann guckst du rein, ja, 70% sind auf Desktop. Ja, okay, dann müssen wir halt wieder das machen wie früher, in Anführungszeichen, ne? Und den Desktop in erster Linie aufpolieren. Klar, mobil muss dann auch gehen, aber wenn so viel Traffic dann über Desktop kommt und dann noch einiges über Tablet und dann wenig über mobil, würde ich zum Beispiel nicht mit sowas Interaktivem anfangen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, weil da die Erfahrung auf dem Desktop natürlich wieder komisch wäre. Und so achtest du einfach oder so sorgst du dafür, dass du deine Nutzer gut erreichst, auch da wieder, du bildest Rapport, du zeigst, dass du mitdenkst und du hebst dich vor allen Dingen auch von den anderen ab, die ihre Textwüsten nach wie vor auf der Website haben. Und das ist ja auch ein wichtiger Faktor.
Definitiv.
Wir haben noch ein schönes Thema, das wir ja immer wieder mit reinbringen. Und wir hatten eine eigene Folge sogar dazu, nämlich dieses, wir können jetzt wieder coole Wörter sagen, komm, wir sagen coole Wörter, Information Gain, Thought Leadership.
First-Hand Experience.
First-Hand Experience, Expertenzitate. Klingt wie so ein Trailer für irgendein Produkt, das wir jetzt gleich anbieten. Aber nein, es ist einfach nur der Gedanke und die Maßnahme, etwas einzubauen, das einzigartig ist. Eigene Erfahrung von dir, First-Hand Experience, also wirklich etwas, was du schon mal gemacht hast. Du kannst sagen, hey, immer wenn ich damit arbeite, ich weiß, die anderen schreiben, dass es so und so ist. Ich habe da jetzt ein paar Mal mit gearbeitet. In meiner Erfahrung ist es so und so in dieser Situation. Und hier ist noch ein Screenshot davon oder eine Videoaufnahme. Du siehst, so verhält sich das bei mir. Und ich habe da einfach diese Erfahrung gemacht. Das ist so viel besser, als wenn du das Gleiche wiedergibst, was alle anderen haben.
Ja.
Natürlich muss man darauf achten, dass man, wir haben da dieses eine Google-Problem und ich denke, das wird auch in LLMs sich erstmal weiter durchziehen, nämlich, dass diese ganzen Analysen von, ich nenne sie jetzt mal Tools, also Suchmaschinen oder LLMs, zu einem gewissen Teil darauf beruhen, zu gucken, was sagt die Masse. Und wenn die Masse etwas sagt, wird das vermutlich richtig sein. Statt 99 Leute sagen die Sache, eine Person sagt was anderes, dann wird vermutlich von diesen Suchmaschinen und Antwortmaschinen eher das genannt als Lösung, was 99 Leute sagen. Das heißt, man muss hier gucken, dass wenn man konträre Meinungen hat zu dem, was andere schreiben oder was alle anderen schreiben, gutes Beispiel bei meinem WordPress-Hosting-Vergleich. Da schreiben alle, ja, bester WordPress-Hoster Jonos oder Strato. Hm. Ja, da könnte ich schon mal kotzen, weil es sind beides keine WordPress-Hoster, da geht's schon mal los.
Bitte hört mal weg von Jonas und von Strato, wenn ihr zuhört.
Ja, no offense, aber ihr seid halt im Vergleich zu ordentlichen WordPress-Hostern nicht auf dem gleichen Level. Ihr seid nicht schrecklich, aber ihr seid halt nicht auf dem gleichen Level. Falls
sind halt nicht die Besten, ja.
Ja, aber es gibt halt super viele Vergleiche, die die nach oben stellen, weil sie entweder da Provisionen kriegen oder vielleicht sogar sponsert sind oder sie haben wirklich diese Meinung, weil sie nicht wissen, was ein wirklicher WordPress-Hoster ist, also sowas wie Raidboxes, WP Space, Hostpress. Und wenn ich jetzt aber, und das Problem habe ich und hatte ich in meinem Vergleich, diese WordPress-Hoster alle nennen als Testsieger oder objektive Daten hab, die zeigen, dass die Testsieger sind, dann habe ich ein Problem, wenn 50 andere Tests, die vorne in Google ranken oder auch bei LLMs als Antwort ausgegeben werden als Quellen, dass ich halt nicht unbedingt so viel zu diesen Entitäten, also diesen Namen von den Hostern drin habe. Das heißt, da muss man einen Weg finden. Mein Weg zum Beispiel ist dann, dass ich dir erwähne, warum die nicht gewinnen oder warum die nicht vorne sind, warum die Daten schlechter sind. Aber du musst eigene Erfahrungen mit reinbringen, aber darfst dann nicht vergessen, dass du den Konsens, der herrscht online, in irgendeiner Form abdeckst. Hm. Also auch wenn du dann sagst, hier in meinem Test sind diese Sieger rausgekommen, hier sind objektive Daten, hier ist meine subjektive Begründung. Ich habe mir auch Jonos angeguckt, ich habe mir auch andere Hoster angeguckt, Strato, bla bla. Die haben es nicht geschafft, weil zum Ersten, sie sind kein WordPress-Hoster. Also da einfach schon mal eine objektive Erklärung. Zum Zweiten, im Performance-Vergleich waren sie hinten und so weiter. Dann nimmst du wenigstens diese Entitäten, die ja von Google und von LLMs analysiert werden, mit auf und hast sie bei dir drin. Wenn du die gar nicht erwähnst, glaube ich, hast du schwerer.
Ja, ja, das glaube ich auch. Ich glaube, man muss sie erwähnen, auch gerade im Hinblick auf die Semantik. Aber so wie du gesagt hast, wenn du den Ansatz so fährst, und das geht ja auch bei anderen Themen, nicht nur bei Vergleichen oder bei Erfahrungsberichten, aber da hast du ja deine eigene Erfahrung. Wie hast du in der Praxis, wie bist du damit umgegangen? Ne? Was ist da passiert bei dir, als du dich damit mit diesem Thema beschäftigt hast? Dann hast du erstens deine eigene Erfahrung mit reingenommen und du hast vielleicht sogar idealerweise eine etwas konträre Meinung mit reingebracht, also einen eigenen Blickwinkel mit reingebracht. Ne? Die meisten machen so, okay, Hoster XY sind gut, die sind auch noch gut und fertig. Und du hast eben gesagt, das sind meine Testsieger auf Basis dieser Kriterien. Und dann habe ich aber noch Hoster, die immer wieder empfohlen werden, die ich aber eigentlich nicht empfehlen kann aus diesen und jenen Gründen, die durchaus nachvollziehbar sind und die eben jemand sagt, der eine gewisse Erfahrung hat und aber auch offen, ehrlich, transparent seine Meinung kundtut. Und hättest du jetzt nicht so viel Erfahrung in dem Bereich, dann könntest du dir gar keine eigene Meinung und eigenen Blickwinkel erlauben. Und deswegen ist ja die eigene Erfahrung so wichtig. Wenn man nur schreibt, was die anderen schreiben, weil das halt gut rankt, dann kann es sein, man rankt gut mit. Es kann aber auch sein, dass man eben nicht gut mitrankt. Und das ist auch was Animals, die einen sehr geilen Blog haben, auch immer wieder gesagt haben. Natürlich gibt es immer wieder den Fall, dass man sagt, hey, warum ist der oben? Der ist so 0815, der Beitrag und so. Ja, das weißt du halt leider nie oder leider oft nicht genau. Das kann man nur mutmaßen. Es ist immer noch eine Blackbox Google, auch wenn wir vieles mittlerweile wissen. Aber manchmal ist es halt leider so. Aber der eigene Anspruch sollte mittlerweile spätestens immer sein, ich bringe eigene Erfahrung mit rein und eventuell auch einen eigenen Blickwinkel und kann den aber auch gut und fundiert begründen, so wie du es jetzt zum Beispiel bei deinem Hosting-Vergleich gemacht hast zum Thema WordPress, weil du eben ganz klar gesagt hast, die Hoster eignen sich nicht fürs WordPress-Hosting und es geht ja um ein bestimmtes Hosting, ne? Und da hast du eben deinen eigenen Blickwinkel, deine eigene Meinung und deine fachliche First-Hand-Experience mit reingebracht.
Du, ich habe schon Vergleiche gesehen, da ging's und da war die Suchintention und die Suchphrase deutsche WordPress-Hoster. Und da waren dann, der Title-Tag und die Überschrift waren die besten deutschen WordPress-Hoster und dann waren da Hoster aus Amerika. Und Google zeigt es trotzdem ganz vorne an.
Was uns direkt zum nächsten Punkt führt, ne?
Welcher ja, von den zwei, die wir noch haben? Die Suchintention vielleicht?
Ja, schrecklich.
Ja, also ich meine, das Problem ist so ein bisschen, das können wir nicht unbedingt ändern, wenn Google das so macht. Aber unser Anspruch sollte sein, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, nochmal ein bisschen anders formuliert. Unser Anspruch sollte nicht sein, uns zu verbiegen, unsere Meinung rauszulassen und Fehlinformationen rauszugeben, nur damit wir vorne ranken. Unser Anspruch sollte sein, das reinzubringen, was wir an Erfahrungen haben, das reinzubringen, was wir als richtig sehen, Fakten mit reinzubringen, die das belegen. Ich rede jetzt nicht hier von alternativen Fakten reinbringen, sondern Fakten reinbringen, die etwas belegen, plus eigene Meinung. Auch wenn Google sagt, dann ranken wir dich nur auf 3 und nicht auf 1.
Ja.
Aber ich bin der Überzeugung, dass dein Business-Erfolg, und der basiert nicht auf Rankings, dein Business-Erfolg am Ende größer ist, wenn du klare Kante beziehst, wenn du das bietest, was du auch im Title Tag versprichst und in deiner Überschrift versprichst, weil die Leute dich dann als ehrlich wahrnehmen. Und wo kaufst du lieber? Bei jemandem, wo du siehst, okay, die Person ist ehrlich, rankt aber auf 3, das ist ja dann keine Entscheidung, keine Entscheidungsgrundlage für dich. Oder kaufe ich bei dieser anderen Website, die mir jetzt schon 3-mal Scheiße erzählt hat, dann kaufst du bei dem, der halt auf 3 gerankt hat, aber der ist ehrlich. Und klar hast du dann vielleicht weniger Traffic und das ist wieder eine schlechtere Metrik, wenn du das in deinen Berichten drin hast. Aber wir wiederholen es ja so oft, Business-Erfolg basiert ja nicht auf Klicks, genauso wenig wie er auf Likes auf Social Media basiert. Und zieh dein Ding durch. Und ich bin jetzt ein bisschen vom Thema abgewichen, merke ich gerade. Janik, sag doch mal was zur Suchintention.
Ich finde es gut. Ja, nee, weil das ist ja auch so, dass immer noch ein gängiges Problem ist bei qualitativ minderwertigem Content, auch wenn der manchmal oben mitrankt, wie du es vorhin eingangs angesprochen hast. Aber trotzdem ist es so, dass viele Beiträge immer nicht klar die Suchintention treffen, auch wenn das so Micro-Intents sind, ne? So geht's jetzt wirklich um eine gezielte Schritt-für-Schritt-Anleitung oder ist es dann eher doch eine umfassende Erklärung und Aufarbeitung, ne? Egal, ob das jetzt, also nicht nur stupide informational, transactional, commercial und navigational, ne, diese klassischeren Intents, sondern auch wirklich, wie ist das genaue Format? Wie ist der Aufbau? Das kann ich ja auch rausarbeiten, ne? Muss das jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sein? Erwartet der zum Beispiel eine bestimmte Formel? Kann ich dann die Suchintention genau treffen, weil ich eine bestimmte Formel zur Berechnung eines Problems gebe und nicht nur erkläre, okay, wie kann man prinzipiell zum Beispiel für gute Retourenquoten im E-Commerce sorgen oder so, ne? Also, dass die Leute wenigstens möglichst wenig zurückschicken, sondern wie kann ich das ganz genau kalkulieren? Wie kann ich da bestimmte Sachen berechnen und so weiter? Weiß ich nicht, ob man da was berechnen kann. Aber das sind so auch so Micro-Intents, die da eine Rolle spielen. Und insgesamt muss man einfach gucken, dass man die Suchintention möglichst gut trifft. Das kriegt man einerseits hin natürlich über den Weg, dass man die SERPs sich anguckt und was rankt denn aktuell weit oben. Ich würde aber immer noch drüber hinausgehen und mich auch fragen, okay, ich muss mich jetzt reinversetzen in meine Zielgruppe und ich habe hoffentlich ein gutes Zielgruppenverständnis. Wenn nicht, dann muss ich Umfragen machen, ich muss ein bisschen meine Zielgruppe ein bisschen besser verstehen, ich muss mich mit den Problemen von meiner Zielgruppe auseinandersetzen. Und wenn ich dann ein gutes Verständnis habe, kann ich auch Annahmen treffen, was eigentlich der wahre Grund ist, warum die diese Suche gestartet haben auf Google oder wo auch immer. Und dann eben zu sagen, okay, der will das haben, der sucht anscheinend das in der Art und Weise mit dem Aufbau, also liefere ich ihm das ganz genau, ne? Und deswegen ist es vielleicht sogar wichtiger denn je, die Intention möglichst gut zu treffen und sich gleichzeitig aber auch sehr stark auch am Nutzer zu orientieren und an seinem emotionalen Zustand in der Situation, so wie wir es auch am Anfang mal genannt haben vorher mit den Emotionen, dass man ein Verständnis des Lesers braucht. Das gehört für mich auch zur Suchintention, weil ohne das Verständnis kann ich die Suchintention vielleicht nur so okay bedienen, aber so richtig geil eben nicht. Und so eine Micro-Intent, zum Beispiel in meinem Beispiel mit dem WordPress-Hosting-Vergleich, kann ja auch sein, dass eben jemand wissen will, okay, wenn ich jetzt bei Jonas oder so bin ich da denn an der richtigen Adresse? Das kann auch ein Micro-Intent sein und den sprichst du richtig gut an, hast dich aber trotzdem nach wie vor an der Hauptintention sehr gut orientiert, um eben halt einen guten Vergleich zu bieten zwischen verschiedenen Anbietern. Wenn du jetzt einfach nur eine Liste machst mit irgendwelchen Hostern, die man sich buchen kann, aber keinen richtigen Vergleich vornimmst, was ist bei dem gut, was ist bei dem schlechter, wie stehen die insgesamt zueinander, dann triffst du ja die Suchintention eben nicht ganz 100%, weil du nur eine stupide Liste hast, wo du die verschiedenen auflistest, aber eben keinen richtig harten Vergleich. Gleichzeitig braucht zum Beispiel derjenige auch wahrscheinlich keine Anleitung, wie man den Hoster dann praktisch einrichtet oder installiert, ne? Das will auch keiner wissen. Das sollte auch im Content eigentlich nicht vorkommen, weil darum geht's ja nicht. Das wäre eine falsche Suchintention. Und deswegen ist es für mich mittlerweile, oder nicht, mittlerweile falsch Wort, immer noch extrem wichtig, die Suchintention möglichst gut zu bedienen.
Zum Abschluss noch ein letzter Punkt, der auch sehr relevant sein kann, nicht muss, aber kann, nämlich Aktualität. Und Aktualität ist nicht immer relevant. Ne? Es gibt ja die klassischen Evergreen-Inhalte. Da ist jetzt die Aktualität nicht so relevant wie bei Dingen, wo es immer wieder neue Erkenntnisse gibt. Auch bei Evergreen-Inhalten würde ich trotzdem den Inhalt nach und nach überarbeiten. Da ist, finde ich, beim Thema der Aktualität aber nicht tatsächlich die Aktualität des Themas dann der Auslöser, sondern die Aktualität des Treffens des Search Intents, über den wir gerade gesprochen haben. Weil Suchintentionen ändern sich. Und vielleicht hast du vor 5 Jahren einen Inhalt geschrieben, der faktisch, inhaltlich, lösungsorientiert immer noch richtig ist, nicht falsch ist, immer noch tipptopp 1:1 so genutzt werden kann. Aber die Suchintention der Nutzer, die überwiegend nach diesem Inhalt suchen, hat sich ein wenig verändert. Mit, wie Yannick gesagt hat, Micro-Intents oder ähnlichen Dingen. Dann musst du den einfach nochmal aktualisieren, um ihn auf den neuen Search-Intent anzupassen. Aber es gibt ja auch noch den anderen Teil der Aktualität, nämlich wirklich Aktualität des Inhalts. Und wenn wir da hier, ja, unser Beispiel hier, wenn wir einen WordPress-Hosting-Vergleich haben, dann will keiner einen Vergleich lesen von vor 4 Jahren. Weil Hoster entwickeln sich, die sind in einem technischen Bereich, genau wie jedes technische Ding, so schnell weiter, dass du da jede Woche einen neuen produzieren könntest. Und da solltest du auf Aktualität achten in Form von das Ding wirklich überarbeiten, dann natürlich auch auf den Search Intent achten, aber auch Fakten prüfen, Tests, objektive Daten, die du ausgewertet hast, neu machen. Da bringt's nichts, wenn du mit Daten von vor 2 Jahren arbeitest. In der Zeit haben die Hoster 5-mal ihre Server optimiert und verändert. Und das ist definitiv ein weiterer Faktor für hochwertigen Inhalt. Ein hochwertiger Inhalt ist nicht mit veralteten Fakten gefüllt, ganz einfach. Und ich denke, damit können wir das Ding abschließen, oder?
Ja, also ich
schön, schön knackig.
Umfassend diskutiert, was guten Content wirklich ausmacht.
Genau. Und auch da, wie üblich, es muss nicht alles immer erfüllt sein. Aber gerade bei diesem Thema, je mehr du davon erfüllst, desto besser. Und es gibt so ein paar Punkte, die sind bei hochwertigem Content einfach nicht verhandelbar. Ne? Also Beispiel Aktualität. Wenn es ein aktuelles Thema ist, wo das wichtig ist, dann können wir da nicht drüber diskutieren. Dann kannst du alles andere super haben, wenn die Inhalte 6 Jahre alt sind und die Fakten, bringt dir das nichts. Ne? Gibt so ein paar Dinge, die sind dir sicherlich selber aufgefallen, die sind einfach nicht verhandelbar. Ob der Text jetzt 800 Pixel oder 900 Pixel breit ist, ja, who cares. Aber so ein paar Dinge müssen immer drin sein. Orientier dich gern dran, hör nochmal durch. Wie üblich, schreib uns gerne eine E-Mail an info@search-effekt.de, wenn du Fragen hast. Wir nehmen das dann mit auf, antworten dir oder machen da eine Frage Episode draus und dann demnächst kommend unsere Folge zu, ja, dem, ich denke, wir können es so formulieren, wie man in LLMs rankt und da ordentlich mitspielt und was sich da an den Ansätzen ändert im Vergleich zu unserem mit Anführungszeichen üblichen SEO. Wird interessant. Yannick ist da so tief am Lesen, der schickt mir jeden Tag 2-3 Links. Ich komme gar nicht hinterher, das alles zu lesen. Ich weiß gar nicht, was der den ganzen Tag macht. Der liest nur und das macht er alles für dich, lieber Zuhörer, damit wir dir einen tollen Podcast bieten können und du dann weißt, was du tun musst. Und jetzt ist der Druck da. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören. Abonnier den Podcast, hör nächste Woche wieder rein. Und bis dahin, vielen Dank. Yannick, magst du noch was sagen?
Ich sag tschüss, bis dann.
Ciao.